Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe ein paar Gesichter, die ich nicht kenne. Deswegen stelle ich mich nochmal vor. Also mein Name ist Xavier Bergen. Ich bin gerade angestellt in der FEG Urbach als Pastor für Nachwuchsarbeit. Das heißt, ich habe von Kindergottesdienst bis Jugend mit Kindern zu tun und ja, habe das Privileg, das da mitzugestalten und inhaltlich vorzubereiten und durchzuführen. Und ich bin mit meiner Frau hier, die Achille, die sitzt hier in der ersten Reihe. Genau. Ja, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Ich bin ganz offen. Kommen wir zum Thema für heute. Und zwar habe ich heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Ich habe auch ein bisschen eine andere Predigtform, als ihr von mir gewöhnt seid. Das Thema ist Krankenheilung. Und das ist ja schon immer ein sensibles Thema, egal ob das im persönlichen Kontext ist, ob es im Gemeindekontext gibt. Es gibt sehr viele theologische Meinungen dazu und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, was bedeutet das, wie ist das jetzt, wie ist es in Zukunft, welche Unterschiede gibt es da? Und im Theologiestudium lernt man, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, was sich so überall in der Bibel wiederfindet, dann arbeitet man systematisch theologisch, heißt das. Das heißt, man schaut sich alttestamentliche Stellen an, wo steht das Wort Heilung, in welchem Kontext steht das und so weiter und so fort. Und das versuche ich jetzt mit euch gemeinsam zu machen. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele Bibelstellen, aber ich werde nicht alle vorlesen, sondern ich werde dann immer nur erwähnen, wo das steht. Und wenn ihr die Bibelstellen haben wollt, dann sprecht mich gerne an. Ich kann meine Predigt euch zur Verfügung stellen. Die ist aber geschrieben, wie man spricht. Deswegen vielleicht schicke ich die Stefan, der kann die dann Korrektur lesen und dann kriegt ihr die in schön. Weil manche Sätze ergeben keinen Sinn. Aber ich verstehe, was damit gemeint ist. Genau. Also, wenn man sowas macht, dann startet man immer mit einer Frage. Also die Frage ist, was ist Krankenheilung? Und um die zu beantworten, müssen wir erstmal rausfinden, was genau ist Krankheit? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist dann quasi so eine Dozentenfrage und dann gehst du in die Bibliothek und du schaust erstmal alles, was es dazu gibt und versuchst herauszufinden, was ist die Kernaussage? Wie können wir in einem Satz sagen, das ist Krankheit? Und diese Reise nehme ich euch jetzt quasi mit. Und ja, hab so einen Satz, wo ich sage, das ist, glaube ich, die Grundaussage, das fasst alles gut zusammen. Die Krankheit und der Tod, also Tod ist ja die Folge von Krankheit, sind gottfeindliche Mächte, die durch Sünde der Menschen in die Welt gekommen sind. Ich denke, das ist für uns alle logisch, aber wir denken häufig nicht so darüber nach. Ja, wir wissen, über Adam und Eva kam die Sünde in die Welt und dadurch werden Menschen krank. Also es gab vorher keine Krankheit und diese Krankheit hat in Konsequenz immer den Tod. Und jetzt können wir uns anschauen, was für unterschiedliche Situationen sehen wir. Ein besonderes Beispiel ist Hiob. Da sehen wir, dass Satan zu Gott geht und sagt, ich möchte ihn angreifen mit Krankheit, um es jetzt mal ganz kurz runterzubrechen. Gott erlaubt das und es entwickelt sich eine spannende Geschichte über die Gerechtigkeit Gottes. Wir sehen aber auch, dass Gott Krankheit schickt. Er nutzt es als Gericht für Ungehorsam bei den Menschen. Das sehen wir in 5. Mose zum Beispiel. Dann, wenn wir ins Neue Testament gehen, sehen wir, dass Jesus die Jünger verurteilt, als sie sagen, Jesus, der Mann ist blind geboren. Wer hat gesündigt? Hat er gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Warum ist er blind? Und Jesus verurteilt das und sagt, dass man von Krankheit nicht auf Sünde zurückführen darf. Dass es uns nicht zusteht als Menschen. Er antwortet ihnen, dass Gott sich an ihm verherrlichen will. Und gerade für diese Stelle, die steht in Johannes 9, ist ganz, ganz wichtig, Gott schickt nicht die Krankheit, damit die Person blind wird, damit er sich dann nach 30 Jahren daran verherrlichen kann, sondern der Mann ist natürlich blind gewesen und dann verherrlicht sich Gott, indem er die Person heilt. Und ich weiß, gerade wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, gibt es ganz viele Fragen. Es gibt jetzt, ich werde auch nicht alle Fragen beantworten können, aber ja, lasst euch mal auf diese Reise mit hinein. Es gibt noch viele weitere Krankheiten, die Bibel bespricht, die wir auch heute kennen, aber häufig nicht wahrnehmen, sage ich mal. Also eine viel besprochene Krankheit ist zum Beispiel Aussatz, das ist sehr verallgemeinernd, aber es gibt auch Sonnenstich, es gibt psychische Krankheiten wie Wahnsinn, Depressionen und natürlich steht da nie in der Bibel, und, keine Ahnung, David hatte einen Sonnenstich oder und Saul war verrückt oder ähnliches, sondern die Bibel beschreibt es mit eigenen Worten. Und bei Depressionen zum Beispiel ist Elia das Lieblingsbeispiel, was sehr häufig verwendet wird, weil wie er beschreibt, dass er kein Interesse mehr hat zu essen, dass er kein Interesse hat weiterzuleben. Ne? Das sind Dinge, die verdeutlichen, in welcher Situation oder in welcher emotionalen Situation er sich befunden hat. Auch spannend zu dem Thema, die Bibel kennt unterschiedliche Heilmethoden. Also beispielsweise empfiehlt Paulus Timotheus, hey, trink etwas Wein für deinen Magen. Ich weiß nicht, was er gehabt hat. Ich weiß nicht, ob Wein geholfen hat. Das finde ich ja besonders spannend. Aber wir sehen unterschiedliche Heilmethoden und wir sehen auch, dass Gott nicht eingreift. Paulus ist ja auch das beste Beispiel dafür. Er schreibt, er hat einen Stachel im Fleisch. Bis heute streiten sich die Ausleger, was das für eine Krankheit gewesen ist. Vielleicht war es was Körperliches, vielleicht was Seelisches. Wir wissen es nicht. Aber wir sehen, die Krankheit hatte das Ziel, dass Paulus demütig bleibt, um seinen Dienst zu tun. Wir können also allgemein jetzt, wenn wir uns die Bibel anschauen, festhalten, es gibt natürliche Krankheiten, es gibt Satan bereitgestellte Krankheiten und von Gott geschickte. Das sind die drei Optionen, die uns die Bibel bekannt macht. Und dann ist wichtig, wie schon erwähnt, die Krankheit endet spätestens mit dem Tod. Und also das bedeutet, der Tod kann auch durch Krankheit eintreten. Und da fand ich besonders spannend, wenn wir uns Abraham anschauen, dann sehen wir, dass er an Altersschwäche stirbt. Das heißt, das macht einen Unterschied, ob man an Krankheit stirbt oder an Altersschwäche, weil die Bibel sagt, Abraham stirbt, als er des Lebens satt war. Also ich wünsche uns allen, dass wir das erleben, dass wir sterben, als sobald wir des Lebens satt sind. Die Bibel sagt also, man kann auch auf natürlichem Wege sterben, quasi ohne krank zu sein. Und das ist ja eine Perspektive, die uns häufig fehlt, weil Krankheiten häufig unser Leben begleiten, bis wir dann sterben. Und wir sehen in der Bibel, dass Jesus Menschen sofort heilt. Und das finde ich besonders spannend, immer wieder Situationen zu erleben, wo Jesus die unterschiedlichsten Krankheiten heilt und Menschen was hinzugeben können. Wir sehen, dass Menschen sich waschen sollen, um die Heilung zu empfangen, bestimmt häufig um den Teich gehen beispielsweise. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen, aber bei Jesus ist es ja auch so, dass er gleichzeitig die Prophezeiungen, die ihm als Messias gehören, erfüllt. Jetzt fragt man sich trotzdem, auch als guter Christ häufig, warum wurden damals so viele Leute geheilt? Warum war irgendwie keine Krankheit, gab irgendein Problem für Jesus? Und heute ist es irgendwie, wir beten und beten und manchmal passiert einfach nichts und nicht mal gibt es irgendwie eine Antwort für diese Situation. Und ich glaube, für diese Frage gibt es eine einfache, in Anführungsstrichen, Antwort, denn ihr müsst euch vorstellen, damals war es so gewesen, zur Zeit Jesu, dass wenn du krank gewesen bist, dann konntest du nicht arbeiten gehen. Und sobald du nicht arbeiten gehen konntest, warst du ganz schnell obdachlos, weil du deine Wohnung nicht halten konntest oder deine Wohnung nicht bezahlen konntest. Das heißt, du saßt auf der Straße und du warst direkt darauf angewiesen, dass Menschen dir Almosen geben, dass Menschen dich versorgen. Das heißt, Krankheit hatte damals noch einen viel gravierenden Effekt als heute. Und deshalb ist Krankheit nicht, wie soll ich sagen, ich will nicht vergleichen und sagen, damals war Krankheit schlimmer als heute, aber worauf ich hinaus will ist, wir haben heute die Möglichkeit, zu Ärzten zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, dass Versicherungen bezahlen, wenn wir zum Arzt gehen. Ich weiß, die greifen nicht immer, aber wir haben ein anderes Versorgungssystem und ich glaube, heute nutzt Gott auch ganz bewusst Medizin, Ärzte bei Operationen, wenn wir dafür beten, oder nutzt das um Menschen zu heilen. Das heißt, im Vergleich zu heute, wo jeder in Deutschland zum Arzt gehen kann und die Krankenversicherung da ist, ist die Notwendigkeit der Heilung eine ganz andere, als sie damals gewesen ist. Und hier möchte ich euch kurz in eine Geschichte mitnehmen, die ich erlebt habe im Praktikum. Und zwar war ich in der Move Church gewesen in Wiesbaden. Das ist da eine größere Pfingstgemeinde und die haben immer so Heilungsgottesdienste veranstaltet. Und ich fand das Thema schon immer spannend und herausfordernd zugleich, ne? Weil man hat halt einfach immer das Problem, wenn man dann so eine große Veranstaltung hat und dann, weiß ich nicht, dann kommen Leute mit Kopfschmerzen und haben danach keine Kopfschmerzen mehr, ne? Und dann ist es so eine Frage, wurde die Person jetzt wirklich geheilt oder vielleicht hat die sich das eingebildet? Und so gibt's dann irgendwie so ganz viele Schwierigkeiten. Und im Gespräch mit einem Pastorkollegen von da hat er gesagt, die haben so eine inoffizielle Statistik von so Heilungsgottesdiensten und die sagen, circa 30% der Menschen, die zu so einem Heilungsgottesdienst kommen, die werden geheilt. Das fand ich irgendwie krass. Und dann ging er weiter in seiner Ausführung und sagte, also stell dir mal vor, bei unseren Heilungsgottesdiensten jeder fünfte oder sechste wird geheilt. Lohnt es sich dann nicht auch für die 1 bis 4 zu beten? Und ich glaube, das ist häufig ein Aspekt oder eine Perspektive, die mir persönlich auch fehlt, weil ich schnell dazu bereit bin zu sagen, ja, dann geh doch zum Arzt oder nimm doch Antibiotikum, wir haben doch alles, kümmere dich darum, obwohl vielleicht Gott da einen Unterschied machen will. Deswegen möchte ich euch auch ermutigen, das wieder neu vor Augen zu haben, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Also selbst wenn du zum Arzt gehst und die beste Therapie bekommst, wenn Gott möchte, dass du zu ihm kommst, dann kommst du. Er entscheidet über alles. Und Gott selbst verwendet den Ausdruck Tod in Bezug auf nichtige Dinge. Also man könnte verallgemeinert sagen, Dinge, die keine Kraft haben oder die keine Bedeutung haben, die sind für Gott tot. Das berühmteste Beispiel sind irgendwelche Götzen. Alle Götter entlarvt Gott als tote Götter, denn sie haben keine Kraft und sie können nichts tun. Und hier ist auch nochmal spannend, dass die Bibel unser Augenmerk auf unser geistliches Leben lenkt und nicht auf unser irdisches. Also es gibt das irdische Leben hier auf der Erde, es gibt den irdischen Tod und dann gibt es das geistliche Leben und den geistlichen Tod. Und jetzt wird's wichtig, denn wenn wir uns den Tod genauer anschauen, dann können wir sehen, dass die Bibel häufig von zwei unterschiedlichen Toden spricht, und zwar im geistlichen Sinn. Ja, also ich rede jetzt nur über den geistlichen Sinn. Also, wenn du geistlich stirbst, dann ist das, wenn du in die Hölle kommst. Das heißt, wenn du als Christ irdisch stirbst, dann stirbst du keinen zweiten Tod, weil das ist der Tod, den Jesus Christus besiegt hat. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, um zu verstehen, wie die Bibel das Thema Tod sieht. Das heißt, wenn du nicht gläubig bist und du stirbst und du kommst in die Hölle, dann kommst du in die Abwesenheit Gottes, weil dort ist die Abwesenheit der Kraft und der Beachtung Gottes. Und jetzt stellt sich ja für uns die Frage, was ist mit denen, die glauben? Was ist mit uns, die wir diesen zweiten Tod nicht erleben, weil Jesus Christus diesen Tod besiegt hat? Und ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Unterschied, was wir auch in der Taufe zelebrieren. Wenn jemand sich taufen lässt, dann taufen wir ihn und er wird quasi in den Tod Jesu Christi getaucht und in seine Auferstehung kommt er aus dem Wasser heraus. Jesus wurde also Herr über den Tod. Und das ist auch der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Wir sehen, Krankheit und Tod gehören zusammen. Und spätestens bei dem Thema Tod merken wir, dass es hier viel mehr um Theologie geht und dass es viel mehr um geistliche Dinge geht. Das heißt, auch die irdischen Krankheiten und der irdische Tod wird im Himmel keine Rolle mehr spielen. Wenn wir einmal gestorben sind, kommen wir in den Himmel, an den Ort, wo keine Krankheit und kein Tod mehr sein wird. Wir müssen also lernen, diese Dinge aus Gottes Perspektive zu betrachten. Und jetzt wird es schwierig, weil, wie ich vorhin gesagt habe, gibt es ja diese drei Sender der Krankheit, wenn man so möchte. Und ich erlebe mich auch schnell dabei, dass wir überlegen, wieso ist die Person jetzt krank? gab es irgendwie natürliche Ursache? Hat die Person vielleicht gesündigt? Oder gibt es irgendwas anderes? Und ich glaube, wir sollten da sehr vorsichtig sein, weil die Bibel uns nicht sagt, hier haben wir eine Anleitung, wenn du die und die Krankheit hast, wenn der und der Sender ist, dann tust du das und dann kommen wir zum richtigen Ergebnis. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht versuchen herauszufinden, woran es liegt, sondern uns mit der Situation beschäftigen und Gott damit konfrontieren, dass wir aus unserer Beziehung heraus zu Gott uns die Frage stellen, wieso bin ich gerade in der Situation? Und es geht jetzt nicht darum, jede Krankheit irgendwie vor Gottes Thron zu bringen, bevor man irgendwie Medizin nimmt. Oder wenn ihr euch ein Bein brecht oder so, dann ruft erst den Notarzt und betet dann für Heilung. So, ne? Also ich möchte, dass wir das Thema in dem richtigen Licht betrachten, weil ich glaube, dass Gott von nichts hier auf der Erde überrascht ist. Von nichts, was Ärzte können, nichts, was Medizin kann. Und ich weiß, wenn wir uns mit Krankheit beschäftigen und selbst wenn es so aus dieser Gottesperspektive ist, ist es immer ganz schwierig, da irgendwie Trost zu finden. Und deswegen habe ich für uns mitgebracht Römer 8, 28 und 29, weil ich glaube, die beantworten diese Frage irgendwie am besten. Ich lese einmal vor. Römer 8, 28 bis 29. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also wir, die wir uns Gottes Kinder nennen dürfen, die dürfen wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Und ich finde, diese Aussage ist so unglaublich schwierig. Also wenn ich mich vergleiche mit Christen, die in aller Welt verfolgt werden, wo ist das dann gleich? Wo kann ich erleben, dass sie dieselbe Liebe haben wie ich? Und ich glaube, der Schlüssel, um das zu verstehen, steht in Vers 29. Ich lese es nochmal. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also alle Herausforderungen, auch Krankheit quasi mit eingeschlossen, alle Herausforderungen, die du im Leben erlebst, haben das Ziel, dass du in deinem ganzen Wesen, und das ist total spannend, also nicht nur dein ganzer Körper, sondern in deinem ganzen Wesen, Körper, Seele und Geist, umgestaltet wirst wie Christus. Denn Christus ist es der, dem wir ähnlich werden wollen. Und Gott sorgt dafür, dass wir es schaffen, durch alle Situationen hindurch seine Kinder zu bleiben. Und diese Situation verändern uns zu Christus hin. Denn Christus hat auch gelitten. Und da fehlt mir immer der Bezug. Ne? Wenn man sich dann so fragt, wie ging es wohl Christus hier auf der Erde? Der war doch nie krank. Aber ich glaube, er hat trotzdem, ich sag mal, genauso viel Leid, oder er kann dein Leid voll gut nachempfinden. Ich erinnere mich da immer an diese Szene in Garten Gethsemane, wo Jesus bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wusste ganz genau, worauf er sich einlässt und was es bedeutet, jetzt quasi die nächsten Schritte zu gehen. Und in dem Sinne können wir uns auch eins machen mit Jesus, dass Gottes Pläne so viel größer sind als die unseren. Häufig, wenn ich in meiner Jugend über das Thema Leid spreche, kommen wir immer wieder an das Ergebnis, dass wir Gott nicht verstehen. Dass wir nicht verstehen, warum handelt Gott so? Und so ein Satz, der sich so eingebürgert hat, ist so, wir müssen Gott nicht verstehen, um an ihn zu glauben. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Wir müssen nicht immer eine Antwort haben, damit wir zufrieden sind oder damit andere zufrieden sind. Und ich kann es voll gut nachvollziehen, dass diese dass diese Frage einfach schwierig ist, mit warum diese Krankheit, warum dieses Leid, und will euch da einfach noch in eine persönliche Geschichte mit hineinnehmen. Wie manche von euch wissen, habe ich Asthma, und das habe ich schon seit ich so 7 oder 8 Jahre alt bin, und mittlerweile bin ich 28, bin Pastor, und Überraschung, ich habe immer noch Asthma, und ich habe ganz häufig gebetet und dachte mir so, was ist hier los? Habe ich die falsche Nummer gewählt? Sind die Gebete an der Decke hängen geblieben? Also irgendwas, Gott, musst du doch dazu sagen. Und selbst nach 4 Jahren Theologiestudium, ich kann die Texte hier auf Griechisch und Hebräisch lesen, ich habe ganz viele Werkzeuge gelernt, selbst nach dem allem habe ich keine gute Antwort für mich, warum ich diese Krankheit habe. Ich habe keine gute Antwort, die ich dir heute mitgeben kann. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass in Bezug auf Krankheit und Tod es einen ganz wichtigen Aspekt gibt. Wenn wir bei Gott sind, wenn wir in den Himmel kommen, dann gibt es keine Krankheit und keinen Tod mehr. Es ist nicht für immer, auch wenn es sich hier auf der Erde so anfühlt, als wäre es für immer, weil man es so lange mit sich rumschleppt, ist es hier auf der Erde nicht für immer. Im Vergleich zur Ewigkeit ist diese Zeit hier sehr, sehr kurz. Und was machen wir jetzt mit diesem neuen Wissen, sage ich mal, über Krankheit und Heilung und Tod? Ich glaube, wir können 3 Dinge so für uns mitnehmen. Das erste ist, wenn du krank bist, dann nutz doch die Chance und geh zuerst zu Gott. Und hier ist wieder wichtig, es kommt immer auf die Situation an. Wenn irgendjemand ohnmächtig wird, erst Krankenwagen, dann beten. Der Krankenwagen kann dann immer noch feststellen, dass die Person gesund ist. So, das ist alles, alles hat seine richtige Reihenfolge. Zweitens, Medizin ist nichts, was Gott nicht im Griff hätte. Medizin ist nichts, wo wir uns über Gott erheben könnten. Und das Dritte, da will ich noch ein bisschen drauf eingehen, das Beste ist nicht immer Gesundheit. Gerade auf diesen letzten Punkt, also das Beste ist nicht immer Gesundheit, will ich noch eingehen, denn ich habe in meinem Freundeskreis christliche Freunde, wo einer durch einen Autounfall und eine andere Person durch Krankheit gemerkt hat, dass es ein Segen war für ihr Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht als Gemeinde, welche Herausforderungen gibt, welche Kranken ihr gerade im Gebet begleitet. Aber ich glaube, häufig sind diese Menschen, die anderen helfen können, trotzdem an Gott zu glauben. Und wir hatten das bei uns in der Gemeinde letztens. Da gab es so eine Situation, dass ein Mitglied aus dem Krankenhaus wieder rauskam und er betete, danke Gott, dass ich im Krankenhaus sein durfte. Und ich dachte mir so, warum bist du dankbar dafür? Also ich glaube, ich kenne keinen Ort auf dieser Erde, den ich lieber vermeiden würde als das Krankenhaus. Aber die Person, die hat gedankt. Sie hat gedankt, weil sie die Chance hatte, im Krankenhaus das Evangelium zu teilen. Sie hatte die Chance, Zeugnis zu geben. Sie konnte mit Menschen reden, die sie entweder nie wieder gesehen hat oder noch nie vorher gesehen hat. Sie hatte, wie sie im Nachhinein zu mir gesagt hat, gefühlt 12 Stunden Zeit zu predigen. Und ich glaube, das ist es, worauf es ankommt bei dem Thema Krankheit. Wir müssen die richtige Perspektive einnehmen, denn Gott ist viel größer als unsere Krankheit. Und ich weiß auch, dass Gott von nichts überrascht ist, von deiner Situation, wenn du krank wirst, wenn du krank bist. Also sollte ich mit der Krankheit in der Lage sein, zu hinterfragen, wie geht es mir gerade? Ich kriege jetzt eine natürliche Pause. So. Und wie das dazu gekommen ist, ist egal. Aber wie geht es mir gerade? Wie geht es mir gerade körperlich? Wie geht es mir gerade seelisch? Und wie ist gerade meine Beziehung zu Gott? Nicht um irgendeinen Grund zu finden, um herauszufinden, wie man aus der Krankheit herauskommt, sondern als Möglichkeit der Ruhe und der Neuorientierung auf Christus hin. Wir müssen lernen, dass die Dinge nicht mehr aus unserer Sicht zu betrachten, sondern aus Gottes Sicht. Und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die brauchen wir für unser ganzes christliches Leben. Also egal, wie groß deine Sorgen sind, egal, wie groß deine Krise, egal, wie viele Finanzen du vielleicht noch brauchst, nichts ist größer als Gott. Und erst im Vergleich, also wenn du dir vorstellst, wie groß Gott ist, dann erkennst du doch, wie klein deine Sorgen sind. Dann erkennst du doch, wie klein deine Krise ist oder wie klein dein finanzielles Problem ist. Denn erst im Vergleich zur Größe Gottes wird das deutlich. Und zum Abschluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen von meiner Uroma. Und zwar von der russlanddeutschen Seite. Ich weiß, das sieht man nicht. Aber meine Uroma, die ist von Russland nach Deutschland geflohen. Und sie hat wirklich viel Leid auf dem Weg erlebt. Und ich war vor, ich weiß nicht, 3-4 Monaten war ich bei ihr gewesen. Und wir waren im Gespräch. Einfach, was passiert gerade? Und sie hat erzählt, dass im Nachbarhaus sind jetzt Ukrainer eingezogen und die sind nicht gläubig und die erleben so viel Leid. Und ich dachte mir so, ja, also klar, ist erstmal schlecht für jeden, der noch nicht gläubig ist, aber wieso dieser Kontext? Und dann hat sie mir erzählt, dass das Leid, was sie erlebt hat, hätte sie nicht ertragen, wenn Gott nicht Kraft dazu gegeben hätte. Und da habe ich verstanden, dass sie viel, viel weiter ist in dem Thema Leid als ich. Ich habe dann zu Hause mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, sie hat Leid einfach durchgespielt. Sie ist einfach fertig. Das ist für sie kein Konfliktpotenzial zwischen Gott und ihr. Sie hat das Thema Leid einfach beendet. Und meine Uroma hat ohne Theologiestudium verstanden, dass es bei Leid nicht darum geht, ist Gott gerecht oder nicht, sondern dass es darum geht, in dieser Leidenssituation einen Gott zu haben, der einen stärkt, der einem Kraft gibt, der in diesen herausfordernden Zeiten einen nicht alleine lässt, auch wenn man sich manchmal alleine fühlt, der mit uns geht. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der wirklich den Unterschied macht. Wir sind in der Lage, die widrigsten Situationen auszuhalten und Gott benutzt sie sogar, dass wir Christus ähnlicher werden. Und das ist das, was uns auch eins macht mit dem verfolgten Christen, dass wir, egal in welcher Situation, egal in welcher Herausforderung, die Gnade haben dürfen, einen Gott zu kennen, der uns begleitet und in sein Ebenbild verändert. Und das macht uns ja zu Christen. Das ist das, was uns anders machen sollte. Das sollte auch in diesem Weltlauf, wo man sofort zum Arzt rennt, wenn es irgendein Problem gibt, sollte es uns das anders machen. Dass wir auch unseren Kindern beibringen, erst zu beten und dann Medizin. Was ist das für ein Vertrauen, was wir vermitteln können, wenn wir zeigen, wir gehen immer erst zu Gott. Und wenn Gott sich darum kümmert, dann ist das gut so. Wir wissen, Gott ist der Herr über Leben und Tod und das sollte Auswirkungen für uns haben. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir müssen Gott nicht verstehen, um an ihn zu glauben. Wir müssen nicht wissen, warum leiden wir, was ist die Ursache dafür. Wir dürfen uns bei Gott aufgehoben wissen und dieses Wissen reicht aus, um uns ihm vertrauensvoll hinzugeben. Deswegen muss Heilung nicht immer körperlich entstehen. Es gibt auch seelische Krankheiten und es gibt auch seelische Heilung oder auch geistliche Heilung. Ich weiß, dass wir alle in Lagen kommen oder sind, wo es schwer ist, daran zu glauben, dass ein Gott gut ist, dass alles, was wir hier erleben, uns zum Besten dient. Aber lasst uns nicht aus den Augen verlieren, dass wir durch unser ganzes Leben in unseren Höhen und Tiefen in ein Christus-ähnlicheres Wesen verwandelt werden. Ja. Ich glaube, das ist der Kern, um das Thema Krankenheilung zu verstehen. Amen.